Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
So, herzlich willkommen zu unserer speziellen Podcast-Ausgabe dieses Mal.
Ja, aus verschiedensten Gründen sehr speziell.
Ja. Welchen speziellen Grund nennen wir? Naja, also erstmal, wir sind zu dritt. Man hört eine bekannte, eine fremde, aber doch bekannte Stimme, weil schon mehrmals zu Gast gewesen bei uns.
Dreimal, glaube ich, ne? Oder?
Ja. Ja. Dreimal. Und immer und wenn warum? Du einen Push brauchtest, haben wir gesagt, naja, bitte komm in unseren Podcast.
Ja. Und ich habe die Themen eures Podcasts jetzt immer wieder so verändert, dass ich immer wieder sein Gast sein kann.
Ja.
Quasi.
Ja. Ja.
Und heute, wenn wir durch sind, machen wir einen Namenspodcast.
Ist der Grund, warum du heute da bist, offensichtlich? Oder müssen wir da jetzt noch, also können wir das irgendwie revealen jetzt oder macht das keinen
Sinn? Ich glaube, wir können das sagen. Also Flo kennt jemanden, der 1992 geboren wurde.
Ich habe es auch so überlegt, dass es eigentlich passt es ja, aber irgendwie kann ich ja auch nicht so viel. Also ich kann was dazu sagen, aber irgendwie auch nicht so viel.
Ja, das habe ich mir auch vorhin nochmal überlegt. Du wirst dich an nicht viele Sachen erinnern können aus dem Jahr.
Ja, ja.
Du wirst, glaube ich, sehr stolz hier rausgehen.
Okay.
Weil du im gleichen Jahr geboren bist, wie ganz viele krasse Sachen, die da passiert sind.
Okay, ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast. Ihr.
Ja, wochenlange Recherche, nur für dieses Jahr.
ChatGPT.
Was ist bei euch so gegangen diese Woche?
Tja. Ja, was war so los? Also heute, wir waren ja zusammen in Köln.
Ja.
Bei der Gamescom LAN.
Warst du auch da, Tim? Okay.
Ja, ich habe sogar gezockt. Also das, was man ja eigentlich auf einer LAN so macht. Ich habe mal eine Runde LOL gespielt.
Okay, geil. Also ist es schwer, da einen PC zu bekommen?
Nein.
Okay.
Also im Vorfeld, du musst es im Vorfeld auf jeden Fall organisieren, dass du einen PC bekommst. Und wenn das klappt, dann ist es einfach, weil dann hast du einfach einen PC.
Okay.
Aber viele Leute bringen natürlich so richtig klassisch LAN-mäßig ihren ganzen Krempel auch mit, ne? Mit Bollerwagen und da steht dann PC-Monitor und was weiß ich was alles drauf. Also das wäre gar nicht mein Ding.
Ja.
Ich finde es sowieso heutzutage.
Ja, Laptop mitbringen.
Ja, würde natürlich auch gehen. Aber
gab's auch, es gab so eine Billo-Reihe, da waren nur Leute mit Laptop. Also Billo-Reihe im Sinne von. Ja, es sah halt komisch aus, weil alle irgendwie riesen Aufbau mit PC auf dem Tisch und 14 Monitoren und Lichter und sowas alles. Und dann hast du halt diese ganz hinten in der Ecke die Reihe mit den Laptops gehabt.
Ja. Naja, aber ich find's irgendwie eine nette Veranstaltung. Man trifft immer Leute, kann ein bisschen quatschen.
Ja, also ich fand's auch cool. Die ist ja riesig, ist eine der größten LANs, glaube ich, in Deutschland. Also es ist, was ich krass fand, ich habe das letztes Jahr überhaupt nicht registriert, weil letztes Jahr war ich auch da war ich aber nur 2 Stunden, glaube ich, da. Das geht halt, irgendwann geht halt das Licht aus. Also sonst ist es, ne, so, du hast so eine Messehalle.
Okay. Ja,
und dann irgendwann um 15 Uhr ging dann das Licht aus und dann hast du halt nur noch die relativ dunkle Halle gehabt, wo die ganzen Monitore halt geleuchtet haben. Das sah schon ganz cool aus. Ich würde mir wünschen, und das ist keine Kritik, sondern einfach nur ein Wunsch, ich würde mir wünschen, dass es mehr und geileres Essen gibt.
Ja.
Weil es gab halt nur Pizza und noch irgendwas da. Es gab zwar einen Creator-Bereich, da gab es dann abends irgendwann Essen, aber ich finde halt, das ist so, also eine der wichtigsten Dinge, dass du halt, ein Kiosk muss da sein, wo man halt irgendwie so Naschis, Chips und sowas kaufen könnte, wenn man wollte. Und es sollte irgendwie so keine Ahnung, so Foodtruck-technisch verschiedenste Angebote von Essen geben, auch auf jeden Fall bezahlt und so, also, ne? Aber dass man die Möglichkeit hat, weil es war halt schon so, ich hatte irgendwann richtig Hunger und es gab nichts zu essen. Und dann hast du halt angefangen, nur Scheiße zu essen. Also irgendwelche Riegel oder sonst irgendwas. Und es gab halt also in der zweiten Halle gab es halt Pizza. Und noch irgendwas, was ich nicht weiß, was das war. Was ich ganz cool fand, ist, die hatten eine Area da, da hatten sie so Fritteusen, Mikrowellen, wo du dein Essen halt so machen kannst. Also hat er auch irgendwie da so einen Charme, man müsste dann halt vorpreppen und dann kommst du halt so Kochtopf und so an und machst dir dann so, machst dir deine Suppe. Aber insgesamt, also es ist glaube ich schon cool, wenn wir da nächstes Jahr hingehen für 3 Tage alle zusammen, müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir geile Stühle haben. Weil ja, einige hatten geile Stühle, so richtig gute Gaming-Stühle. Einige hatten halt so Bürostühle. Nicht Bürostühle, sondern so normale Stühle halt. Das war eher doof. Ja,
wie so am Essenstisch. So
Stühle, ja, genau.
So. Ah, okay.
Und PCs und anständige Monitore. Und
dann, ja,
Mann. Let's go.
Ja. Ich will noch kurz, ich muss es unbedingt loswerden, weil es war wirklich mein Highlight der letzten Woche. Ich stand da, also es waren ja natürlich ein paar, ich sag mal, unserer Creator auch da. Und Krokoboss, ich stand mit Krokoboss da im Gang und dann kam so ein Dude vorbeigelaufen und hat ihn halt irgendwie so angequatscht. Der hatte so eine Art Dürüm in der Hand oder so. Und hat dann Krokoboss gefragt, ob dieses Ding größer wäre als sein Geschlechtsteil. Und wir beide so, wir haben ihn angeguckt. Ich so, Junge, was ist mit dir los? Und geh mal weiter. Und dann ging er so 2 Schritte weg, drehte sich nochmal zu Krokoboss um und hat ihn gefragt, ist das dein Vater? Und ich fand's den richtig krassen Diss, ey, weil ich dachte mir, ey, warte mal, Junge, so alt sehe ich doch auch wieder nicht aus. Das war so random, diese Begegnung mit diesem Dude, ey, also.
Ja, da sind halt schon komische Gestalten.
Ja, da laufen schon merkwürdige Leute rum.
Aber du kannst ja, also du kannst casual hingehen, oder?
Ja.
Einfach?
Okay. Ja, du brauchst schon ein Ticket, also du,
Ach so, ja.
Aber klar, eigentlich ist es eine öffentliche, also die meisten Leute da sind sozusagen ganz normale Leute, die sich halt ein Ticket kaufen und Bock haben, da mit ihren Buddies zu zocken.
Ja.
Boah, ja. Das ist schon cool. Also ich glaube, weil Flo hatte mich vorhin auch kurz gefragt, oder gesagt, er hätte vielleicht Bock nächstes Jahr dahin. Ich fände das schon cool, wenn wir da so eine Reihe hätten.
Ja.
Wo man mit so ein paar Leuten, was für dich ganz cool gewesen wäre, Flo, es gab dies Jahr auch in der anderen Halle, also eine Halle da drüber, über der LAN-Halle, war halt so eine, einmal so eine, wie heißt das, Trading Card Game Halle.
Ja, und Fighting Games.
Und Fighting Games. Und da gab es halt Street Fighter, also da gab es die ganzen krassen Fighting Games.
Okay. Ja, ist das, also du kannst da auch casual einfach normal Spiele zocken. Also jetzt du
kannst alles machen.
Okay.
Also du kannst alles machen. Viele spielen halt LOL, viele spielen CS.
Ja.
Also natürlich Multiplayer-Spiele, weil es halt ein bisschen mehr Spaß bringt.
Ja.
Aber prinzipiell kannst du da alles machen.
Ich frage mich, wie, also das finanziert sich dann einfach nur durch Tickets oder wie finanziert sich Ticket das Ding? Tickets
und Sponsoren.
Okay. Ja, okay, das ist aber, ich überlege gerade, letztes Jahr, dieses Jahr, das ist das 3. Mal, glaube ich, ne? Kann das sein?
2.
Ach, letztes Jahr hat es angefangen?
Ja.
Ah, okay, ich dachte schon 3 Jahre, okay.
Nee. Letztes Jahr war das 1. Mal.
Mhm. Boah, ja, ich rede da heute wieder so drüber und denke so, ja, hätte ich mal und nächstes Jahr, ich weiß, ich bin wieder so eine faule Sau, aber ich bin, weiß nicht.
Man kann ja gucken, also man kann ja wirklich gucken, ob man ob man mit coolen Partnern, ein paar coole Leute, kann sich natürlich auch überall anhängen, ne? Also, weil Bonjour hatte eine Reihe, Henno hatte eine Reihe,
ach geil,
Niki hatte eine Reihe, zwei E-Sports hatten eine Reihe, No Way
Hello Tricks hatte eine
Reihe, Honeypoo, Breitenberg und Rohat hatten eine Reihe, also insofern, aber es sollte eigentlich gehen, dass man da auch, glaube ich, eine Reihe kriegt. Ich finde es auf jeden Fall cool. Vielleicht kann man auch so das, was hier Group M hat das gemacht, das ist so eine Werbeagentur, die hat halt so 8 Plätze gekauft. Kann ich mir auch vorstellen, dass wir einfach eine Ecke da kaufen und dann einfach 10 Plätze und dann Talents oder vielleicht auch mal einen Kunden oder so dahin. Das finde ich auch ganz cool.
Ja, finde ich auch geil. Ja. Ja, cool. Ja, mal gucken. Ich bin, Ich bin, Gamescom ist ja auch, nicht bald, aber ist ja jetzt auch wieder, dieses Jahr bin ich ja wieder da. Ist die gleiche Halle, oder? Genau. Also das ist auch da, ne?
Ja. Ja, genau. Was halt ganz cool ist, ist, dass du halt, dass die beiden Hotels, die sind genau gegenüber von der Halle. Also du gehst halt 3 Minuten ein bisschen in der Halle.
Ja,
vom Hotel.
Ja.
So, ja. Und das ist halt echt ganz angenehm, weil da, wenn du dann halt mal, hatte ich Freitag Nachmittag, weil wir hatten ja jemanden von uns da, der ein Placement hatte. Und Freitagnachmittag hat mein Ohr halt richtig krass gekickt. Dann bin ich halt rübergegangen, hab mich da 1,5 Stunden hingesetzt, ein bisschen gearbeitet und so und bin dann wieder zurückgegangen. Das war ganz cool.
Ja. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, das Ding ist, ich finde, also ich sehe es dann auf Twitch, dass alle irgendwie, es sind immer sehr viele da, aber viele auch nicht. Ich glaube, es ist so, ich glaube, Gamescom, da kann man sich drauf einigen, da sind fast alle Creator, also fast alle. Aber so Gamescom, da ein paar sind auch nicht da. Ich weiß, Max und Sascha, glaube ich, die waren auch nicht da, nee. Oder? Waren die da?
Nee. Nee. Aber Sascha ist jetzt ja auch.
Ja, stimmt. Ne? Ist auch nicht also, so der Gamer, ne?
Ja, also Max war ja krank, aber ich weiß gar nicht, ob er so oder so nicht.
Ich glaube, der war letztes Jahr auch nicht da.
Nee, ich glaube auch nicht. Aber ich glaube, für den wäre das auch lustig. Also, vielleicht kann man auch so ein Mixed-Dingsbums machen.
Mhm. Ja.
Wir gucken mal. So, was ist sonst noch passiert? Ja, Wahl. Jeden Abend Wahlfernsehen geguckt natürlich. Ne? Die ganzen hier, wie heißt das? Kanzlerduelle und sowas.
Ja, habe ich auch geschaut.
Also ich habe mir eins angeguckt und danach hatte ich schon keinen Bock mehr. Weil ich fand das so schlimm eigentlich alles, was da so von sich gegeben worden ist.
Welches hast du geschaut? Welches?
Ich habe das letzte Woche, das Quadruell war das, ja, glaube ich. Warte mal, das ist das Quadruell?
Ja, doch.
Was, am Sonntagabend. Am Sonntagabend war irgendwas. Ist das nicht
Quadrell oder so? Irgendwie?
Ja, oder Quadrell.
Das mit Günter Jauch und der.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, ich habe eine Stunde reingeguckt und ich glaube, das Lustigste war die Kategorie Mensch, ärgere dich nicht, wo sie gefragt haben, was hat dich mehr gestört, dass du nicht wusstest, was Insolvenz bedeutet oder dass Merz zu dir Wuschelbär gesagt hat, wo ich denke, ja. Okay, auf dem Niveau sind wir schon sehr gut.
Aber das fand ich wirklich, also das fand ich so albern, da habe ich fast ausgemacht, weil fand ich fast schon ein bisschen fremdschämmäßig.
Ja. Da war aber einiges bei, wo ich gedacht habe, so Junge, also ja, man muss die nicht mögen, aber ich finde halt schon als journalistischer Anspruch sollte es schon sein, dass man keine Pipi-Kaka-Fragen macht. Das war teilweise so unangenehm, wo ich an deren Stelle, und da meine ich alle mit, egal ob du Weidel nimmst, egal wen, an deren Stelle hätte ich gesagt, an dieser Stelle würde ich gerne das abbrechen, weil ich finde das ganz schlimm hier gerade.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, welche Frage das war. Sorry, Tim.
Nee, sag du.
Nee, ich wusste gar nicht mehr, welche Frage war das? Ich komme mich da.
Naja, dieses wirklich, also die haben dann dieses was, also dieses Mensch ärgere dich nicht, war die Kategorie und davon hatten sie sich ja so 3, 4 ausgedacht und die waren alle aber so super, weiß nicht, vor 3 Jahren hätte man gesagt cringe. Also dann so komische Fragen gestellt, wo du halt so, wo du genau dir vorstellen kannst, im Meeting vorher haben sich überlegt, okay, wie holen wir sie jetzt richtig aus der Reserve? Wie provozieren wir sie jetzt nochmal so ein bisschen? Und dann aber so voll die albernen Sachen, wo du denkst, ey, das ist so durchschaubar.
Merz hat sie gefragt, was ist irgendwie
Ach so, Bubatz?
Genau. Und er so, was ist Bubatz?
So, da kann ich mir auch nicht vorstellen, als ob du das noch nie gehört hast.
Ja, aber ich finde aber, und das meine ich tot ernst, ich finde aber, so sprichst du nicht mit einem potenziellen, also damit ziehst du ja das Niveau der, hätten sie jetzt gesagt, Cannabisverbot, ja oder nein, ne? Aber doch nicht so auf, also ich finde halt diese Verlockerung macht das Ganze nicht geil.
Ja, weißt du, was ich noch schlimmer daran finde? Das ist, und wir haben auch in einigen Podcast-Folgen vorher das immer schon mal so ein bisschen angerissen. Ich finde halt grundsätzlich das, was du eben meintest, dieser Qualitätsanspruch, mit dem die an solche Sachen rangehen. Deswegen kann ich mir zum Beispiel auch keine, ich ertrage das einfach nicht, mir so eine Mioska oder oder Anne Will oder wie das alles heißt, Sendungen, diese Talkshows anzugucken, weil ich finde, die Journalisten machen da so einen schlechten Job, alleine schon, dass die diese ganze Asyl-Einwanderungsdiskussion mitmachen und in diesen Chor immer einstimmen, von wegen, das ist jetzt unser größtes Problem, und nicht den Arsch in der Hose haben zu sagen, ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch hier gar nicht unser größtes Problem, weil das größte Problem, was wir haben, ist, wie kriegen wir unsere ganze Infrastruktur auf die Kette, wie machen wir es, dass wir die Bahn einigermaßen regelmäßig fährt, wie kriegen wir unsere Energiepreise runter, was tun wir fürs Klima? Also es gibt 10 wichtigere Themen als die Frage, ob 200 oder 300.000 Asylanten jedes Jahr kommen. So, ja. Und da sind die Journalisten, die plappern es halt immer so nach und denken, oh, geiles Thema, da können wir jetzt was Cooles draus machen. Aber eigentlich müssten sie viel kritischer nachfragen und sagen, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Worüber diskutieren wir hier eigentlich? Das nervt mich so.
Ja, also es ist, ja, es fehlt. Gab es noch irgendwas anderes diese Woche? Was ist irgendwie...
Oh, ich glaube, der BVB hat mal ein Fußballspiel gewonnen, oder?
Stimmt.
Um mal auf ein leichtes Thema zu kommen.
Stimmt, und Flo, für dich war es, glaube ich, eine gute Woche, weil ich habe gesehen, du hast Elden Ring Remastered gespielt. Nein, nicht Elden Ring Remastered.
Nee, wie heißt das? Gothic Remake, meinst du?
Ja, hast du das jetzt schon gespielt? Weil du hast es zumindest downgeloadet, ne?
Ja, die Demo. Die Demo, die Demo habe ich bekommen. Wenn der Podcast raus ist, ist, glaube ich, die Demo für alle verfügbar. Am 24. konnte ich reingucken. Und ich muss sagen, also das ist quasi diese Version, die man auch auf der Gamescom letzten Jahres zocken konnte. Das ist genau diese Demo, die man dort spielen konnte. Die steht jetzt, glaube ich, einfach allen zur Verfügung. Und ich habe es gespielt und es ist so ungefähr eine Stunde, Stunde 15 ist da Material, was man zocken kann. Irgendwann hört dann die Demo auf. Und ich glaube, also was mir aufgefallen ist, viele, wenn die versuchen, ich versuche mich kurz zu halten, es ist sehr nerdig, aber wenn die diesen ersten Teil aufgrund der alten Steuerung, es ist zu clunky und so weiter und so fort, nicht mögen, werden die auch Schwierigkeiten haben, glaube ich, in das Remake reinzustarten, weil das ist auch nicht so, hier, geh mal rein und hämmer mal einfach die Maustaste, sondern du musst da blocken und wenn du das Schwert oben hältst, dann gibt der Gegner dir einfach einen Bauchstich und du stirbst halt trotzdem. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, ich freue mich da sehr drauf, es ist eine gute Atmosphäre. Aber ja, ich habe da Bock drauf. Ich habe sowieso gesagt, ich bin von meiner Seite aus hätte ich das gar nicht gebraucht, weil ich finde das erst so gut. Ich finde das mit den ganzen Mods, die rauskommen, Überarbeitung, Texturen und so, das sieht alles geil aus. Ein Remaster hat man da. Ich kann nur gewinnen, aber ich weiß da draußen, es gibt einige eingefleischte Communities, wo es sehr, sehr schwierig ist. Also nehmen wir jetzt ein Star Wars, nehmen wir irgendwie ein Herr der Ringe, die so ein bisschen alles so ein bisschen sehr überkritisieren. Und ich glaube auch diese Gothic-Community ist da sehr überkritisch, ohne das irgendwie sehr abwertend zu meinen. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich habe es gespielt, ich fand es klasse, aber ja, ich hätte es jetzt auch nicht haben müssen. Also ich spiele viel Kingdom Come Deliverance 2, ist großartig, großartiges Spiel. Ich brauche es nicht, aber ich freue mich dennoch.
Wow. Aber ist es nicht eigentlich, also ich weiß nicht, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du meintest, die haben Steuerung und so weiter jetzt gar nicht so groß angepasst.
Es ist sehr modern, aber es ist okay, halt immer klar. Noch, ich überlege gerade, geh mal in ein, weiß ich nicht, wenn uns, die meisten haben wahrscheinlich Skyrim gespielt oder so irgendwie ein Elder Scrolls Teil, du drückst einfach eine Maustaste und der schlägt und das gibt's hier auASch, aber die Steuerung ist so, du hast halt WASD, um dich zu bewegen. Und dann hast du die linke und die rechte Maustaste für einen Hit. Und du hast Q und E, quasi oben, was neben W liegt, auch nochmal für unterschiedliche Schläge. Du hast Blocken und du kannst so ein Backstep machen. Und das ist alles sehr, du kannst nicht Autopilot machen. Du kannst nicht, ich geh mal hier rein und hau den mal um, so. Das funktioniert nicht. Du willst irgendwann in den Wald gehen und ein Troll haut dir auf die Fresse. Und dann musst du halt Bock haben, dich zu leveln. Wenn du da nicht diese Motivation hast, dann glaube ich, ist es schwierig. Und das war ja damals schon so. Deswegen, und ich glaube einfach, wenn du jetzt irgendwie ein Rollenspiel von heute dir reinziehst, keine Ahnung, du spielst ein Assassin's Creed oder so, gut, ist jetzt eher so ein Actionspiel, aber nehmen wir das mal, dann ist es dir zu schwer. Gut, ich stelle halt auf leicht. Das geht halt da aber nicht. So wie in den Dark Souls. Naja. Du kannst halt nicht den Boss auf leicht stellen, sondern entweder du schaffst den oder du hast halt Pech gehabt. So, deswegen aber, bin ich sehr gespannt, wie das wird.
Aber ne? Genau, ich finde, ich weiß nicht, ich habe das ja nie gespielt, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nie in diese Welt reingekommen, aber ich finde es eigentlich erstmal gar nicht schlecht, weil es ja schon was auch ist, was das Spiel ausgemacht hat, ne? Oder ja, generell die ganze Reihe. Also das ist ja, und das finde ich zum Beispiel bei WoW mittlerweile, das hat sich ja krass einfach über die Jahre verändert und ist viel, an vielen Stellen halt viel, viel leichter geworden. Und jetzt für jemanden wie mich, der das halt von Anfang an spielt, eigentlich an manchen Stellen ja, ja, fast schon zu easy, dass es ja einfach langweilig wird, weil du ja diesen diese Challenge halt eigentlich auch haben willst und genau darin ja auch der Skill liegt.
Ja, ja.
Genau, dann zum Beispiel die Steuerung halt zu beherrschen, ne, und nicht einfach nur drei Tasten drücken zu müssen und das war's.
Aber das ist ein gutes Beispiel mit WoW. Wir haben es ja jetzt vor 2 Wochen auch mal wieder gespielt und da ist mir wieder aufgefallen, der Bildschirm ist ja sehr voll. Also wirklich, es gibt, glaube ich, kaum einen volleren Bildschirm, was irgendwie Anzeigen und so. Also WoW ist schon sehr, sehr krass überpräsent da, die ganzen Anzeigen. Und bei dem Remake jetzt, also du hast halt gar nichts. Also du siehst halt nur deinen Charakter. Wenn du deine Waffe ziehst, dann hast du einmal Lebensenergie und Mana. Das war's. Also das und vielleicht dann den Lebensbalken vom Gegner. Aber da gibt's halt nichts. Es gibt keine Karte. Du musst dir eine Karte kaufen, um auf die rauf zu gucken. Und Items, ich glaube, das wollen die anpassen, aber Items leuchten gar nicht. Also du gehst einfach vorbei und sagst so, oh, hier liegt eine Flasche Bier. Die sieht halt aus wie in Real Life. Du gehst vorbei und die leuchtet jetzt nicht auf, sondern es ist halt eine Flasche Bier. Und du klickst dann rauf und der Charakter bückt sich und hebt die auf. Das ist nicht so irgendwie Quick-Loot direkt, dass er die in der Tasche hat, sondern der Charakter geht runter und hebt die Flasche auf. Und das ist so, ich finde es sehr gewagt, gerade bei, also mein TikTok-Short-Content-verseuchtes Hirn hat damit auch zu kämpfen, dass ich nicht so, oh, ich will hier schnell durch. Aber ich bin sehr gespannt. Es ist, glaube ich, ein Risiko, aber ich hoffe einfach, dass es klappt. Also ich glaube, es ist halt, sagen wir mal so, es ist gegen den Zeitgeist so ein Stück weit. Sag ich jetzt mit meiner unqualifizierten Nicht-Spiele-Journalist-Meinung, ne? Aber das kann ich als Fan der Reihe sagen, so, ne? Aber ich hoffe, das klappt und dass die den zweiten auch remaken. Deswegen hoffe ich, dass das was wird, ne?
Ja. Ja. Ich mag das Spiel immer noch nicht, aber hey.
Ja, ist nicht schlimm.
Ist genauso gut wie Elden Ring.
Ja. Elden Ring ist ein super Spiel. Du hast einfach nur nicht die Motivation.
Nee, ich bin zu dumm dazu.
Nee, du bist nicht zu dumm. Du hast einfach nicht die Ausdauer.
Ich glaube, das ist einfach nicht kein Spiel für meinen Spielstil. Weil ich bin ja gewohnt, durch alle Spiele, die ich spiele, einfach rein. Einfach rein wird schon irgendwie klappen. Und das funktioniert dann nicht, weil dann bist du halt einfach tot.
Ja, aber das verstehe ich nicht, weil das klappt in League of Legends ja auch nicht. Und das magst du ja auch.
Ja, aber nicht, wenn es nicht klappt. Also ich mag das nur, wenn es klappt.
Ja, okay.
Ja, also vielleicht gebe ich dem noch mal eine Chance. Irgendwann mal.
Ja.
Irgendwann.
Aber ich glaube, um das mal noch mal abzuführen, das Thema, ich glaube, dieses Jahr wird ein sehr, sehr gutes Spielejahr. Also ich freue mich auf jeden Fall. Also ich mochte, dass Kingdom Come Deliverance 2 rauskam und Monster Hunter Wilds werde ich mir jetzt auch anschauen. Das kommt jetzt, glaube ich, diese Woche. Habe ich nie so krass gezockt, aber ich gucke auf jeden Fall mal rein. Und eigentlich, ich glaube zwar noch nicht dran, aber eigentlich sollte ja GTA 6 auch rauskommen. Aber das glaube ich nicht, dass dieses Jahr kommt. Mal gucken. Ein Spielejahr wird es ein gutes, glaube ich.
Ja, Assassin's Creed kommt als nächstes.
Ja, stimmt, das kommt auch. Ja, stimmt.
Das wird richtig geil.
Mhm.
Hopp oder Top für Ubisoft.
Das stimmt.
Ja.
Tod oder Leutnant, wie man sagt in Frankreich.
Ja, das stimmt.
So, jetzt haben wir schon, Alter, wir haben schon 25 Minuten verquatscht. Ey, das wird der längste Podcast, den wir je gemacht haben. Normalerweise sind wir jetzt schon durch. Naja, ich würde sagen, wir starten mal rein in Popkultur 1992. Und Flo, dein Geburtsjahr.
Ja.
Das heißt, du bist 34.
Fast. 38 bin ich jetzt.
Stimmt, 38. also insofern, viele der Dinge wirst du noch wissen, hoffe ich.
Ja.
So, noch langweiliger als sonst geht geht es 1992 bei den Tieren des Jahres zu. Denn diesmal hat man auf jeden Fall schon mal davon gehört. Die Fledermaus und das Rotkehlchen. Außerdem ist 1992 auch noch das internationale Jahr des Weltraums, obwohl gar nicht so weltbewegendes bzw. universumbewegendes in diesem Jahr passiert ist. Aber immerhin war 1992 zum ersten Mal ein Schweizer im All und Flo Varion wurde geboren.
Mhm. Das so. Steht da?
Ja.
Okay.
Am 13. April war es vorbei mit der berühmt-beschaulichen Ruhe am Niederrhein. Ein ungewöhnlich starkes Erdbeben ließ Kaffeetassen tanzen, Straßen platzen und selbst die sonst so stoischen Kühe auf den Weiden, schauten kurz irritiert rein. Häuser verloren Ziegel, Schornsteine gerieten ins Wanken und Gartenzwerge fielen um. Zum Glück gab es kaum große Verluste, doch der Schrecken fuhr den Anwohnern ordentlich in die Knochen und es handelt sich um eins der größten Erdbeben in Deutschland bislang. Also krasses Erdbeben.
Okay.
Wahrscheinlich am 13. April bist du nicht geboren worden.
Nee.
Du warst deine Zeugung. Die das Erdbeben einfach hervorgerufen hat.
Da steht aber nicht, wie stark das war, oder?
Nee, das steht nicht. Aber es kann nicht so stark gewesen sein, wenn das Schlimmste ist, dass ein paar Ziegel runtergefallen sind und Kaffeetassen getanzt haben. Ich habe noch nie ein Erdbeben mitgemacht. Also nicht mal ein Rumpeln.
Schon echt zwei.
Ja, Tim?
Was? Ja, also tatsächlich kurz hintereinander, nämlich als ich mal
Aetna.
Als ich in Taiwan war, in Taipei, ich habe ja damals, als ich für Rocket gearbeitet habe, also diese Computer-Peripherie-Marke, da hatten wir ein relativ großes Büro in Taipei, weil halt in Taiwan viele Produkte auch hergestellt wurden. Und dann bin ich immer mindestens einmal im Jahr, halt, wenn da diese Computex-Messe war, bin ich halt darüber geflogen. Und dann saß ich in der Hotellobby unten und auf einmal denke ich so, ey, warte mal, die Lampen oben an der, das war halt so eine riesen hohe Halle und so Deckenlampen und die haben angefangen so hin und her zu schwingen. Und dann habe ich auch mal gemerkt, ey, hier bewegt sich alles. Das ist ein total abgefahrenes Gefühl, man kann es überhaupt nicht beschreiben. Du sitzt da und wie so, im Grunde genommen, als wenn du auf so gleichzeitig auf so zwei Skateboards sitzen würdest, weißt du? Und die Leute und von links und rechts zieht immer einer so.
Ja,
so fühlt sich das ein bisschen an. Aber alle sind ganz gechillt geblieben. Also das kommt da ja relativ häufig vor. Und dann dachte ich mir auch so, okay, keiner bricht in Panik aus, dann gucken wir, was passiert. Und das war gar nicht so, es war, glaube ich, 6,4 oder so. Und dann zwei Nächte später war nochmal so ein Nachbeben. Da bin ich nachts aufgewacht, mitten in der Nacht im Hotel, weil die Stehlampe neben meinem Bett immer so dong, dong gegen die Wand okay. Und dann saß ich in meinem Bett und habe so mit den Armen so vor und zurück gerudert. Und das war aber auch dann nach 10 Sekunden, 15 Sekunden war das vorbei. Aber es ist schon sehr scary, weil ja, man kann sich, es ist wirklich ein Gefühl, das man sich kaum vorstellen kann. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Aber wie gesagt, Taipei, glaube ich, generell, Taiwan, sind die das gewohnt und die Gebäude da sind sehr erdbebensicher gebaut und so. Also da ist jetzt nicht viel passiert.
Naja.
Ja, Mutter Natur.
Ne? Aber ist auch nichts, was man unbedingt mal machen muss, finde ich.
Nee.
So ein Erdbeben.
Nee, braucht man nicht. Und ich glaube, es gibt so ein paar Regionen in Deutschland, auch so Eifel und so, da gibt es schon häufiger mal Erdbeben, aber die sind sehr, wie sagt man, sachte, leicht.
Soft. Ja. Softbeben.
Ja.
Am 3. November betrat ein charismatischer Mann aus Arkansas, sagt man Arkansas, nee, man sagt Arkansas, ne?
Arkansas.
Sagt man Arkansas?
Boah, du hast es jetzt so oft irgendwie unterschiedlich gesagt, dass ich es irgendwie nicht weiß. Arkansas.
Gibt es eine Stadt, die Arkansas heißt?
Ja, ich glaube ja.
Oder sagt man so vielleicht zu Arkansas?
Ja, ich glaube tatsächlich, so wird der Staat ausgesprochen.
Arkansas, wie der Amerikaner sagt.
Okay.
Also aus Arkansas, wie der Hamburger sagt.
Ja.
Die große politische Bühne. Bill Clinton schnappte sich den Titel des 42. Präsidenten der USA. Gemeinsam mit seiner berühmten Vorliebe für Saxophon-Solos und einer gewissen Ausstrahlung überzeugt er die Wählenden. Doch wo Licht ist, fällt auch Schatten. Von Whitewater bis hin zu späteren pikanten Schlagzeilen rund um das Oval Office, beziehungsweise wohl eher Oral Office, Skandale überschatteten seine Karriere. Ja, Bill Clinton, den mochte ich. Bill Clinton war der erste Präsident, den ich wirklich mochte aus Amerika. Der das war so ein netter.
Boah, ich kenne den, ich habe aber gar nicht irgendwie, ich habe gar keine Meinung zu dem, weil ich gar keine Infos zu dem habe. Lebt der noch?
Ja. Ja, der lebt noch. Der ist wahnsinnig alt geworden.
Okay, krass.
Ich glaube tatsächlich, dass was ja hier schon mit dem Oral Office so leicht angespielt wurde, also das, wofür die meisten Leute ihn heutzutage wahrscheinlich noch kennen, ist, dass er ja so eine Affäre hatte mit einer Praktikantin im Weißen Haus. Und es gibt halt so geile Pressekonferenzen, so ein bisschen Christoph Daum-mäßig, wo er sagt, ja, ich mache einen Haartest und dann kommt bei dem Haartest raus, ach so, scheiße, ich habe doch gekokst. so war er auch, so nach dem Motto, das ist auch so lustig im Nachhinein eigentlich, er hat in den Pressekonferenzen immer gesagt, er hat keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau. Aber das kann man jetzt, also dann ist jetzt halt die Frage, wie man sexuelle Beziehungen definiert, weißt du, so. Und naja, hinterher ist rausgekommen, so, sie haben halt,
ja
Sachen verkehrt. Nach Feierabend gemacht.
Ja, die zusammen Bier getrunken.
Und weil ich, also sonst ist mir von dem auch nicht wahnsinnig viel, also ich wüsste jetzt nicht, der hat keine großen Kriege angezettelt, oder? Der war
nee.
Eher so pissig unterwegs. Naja, da so, gab ja ein paar US-Präsidenten.
Ja,
der, ja. Nee, aber der war trotzdem nett. Das war halt echt netter.
Ja.
So, der hatte nicht diese größenwahnsinnige Attitüde wie manch anderer.
Hm.
Also, weißt du noch, wenn du dir Bush angeguckt hast, sein Vater, sein Sohn oder.
Bush, sein Vater.
oder Trump ist ja noch viel besser. Die haben alle so eine krasse, so eine weltverbessernde Attitüde. Und das hat Clinton nicht gehabt und Obama auch nicht. Obama mochte ich aber mehr als Clinton.
Ja, Clinton war auch Demokrat, ne, glaube ich. Der war, glaube ich, von der Demokratischen Partei. Flo, weißt du noch, wer war Präsident, als du da dein
Trump. Trump ist gerade an die
Echt?
Warte mal, ich überlege gerade. Ja, doch, 2017, 2018. Ja, ich bin der Meinung, 2017 ist der angetreten.
Ach, krass.
Ja.
Mhm. Aber ist auch krass, ne? 2017 ist jetzt schon wieder 8 Jahre her.
Ich find's auch krass, ja.
Also ist halt so, ey, Zeit ist richtig räudig. Dieser ganzen Sachen, die sie so erfinden, sollten sie irgendwas erfinden, was die Zeit langsamer vergehen lässt.
Ja. Naja, um das Thema Bill Clinton abzuschließen, wer ja noch eine ganze Zeit lang mitgemischt hat, war ja dann Hillary, also seine Frau. Ja. Die er da auch versucht hat, Präsidentin zu werden.
Mit Sinti ist das immer noch seine Frau? Nee, oder?
Ja, doch.
Ach, die sind immer noch verheiratet?
Mhm.
Oh, krass, okay.
Ja, also irgendwie hat sie ihm wohl damals auch dieses kleine Techtelmechtel da mit der Monika Lewinsky hieß sie.
Hieß es nicht auch, ich habe es mal gegoogelt, Lewinsky-Affäre? Hieß es
ja,
nicht
ja, so? Genau.
Ja.
Ja, das ist ja fast ein bisschen so ein Popkulturphänomen geworden. Ja, ja. Das ist auch hinterher, glaube ich, irgendwie in Rap-Texten und so vorgekommen. Das,
ja. Die gute Monika. Naja. So, jetzt was, mit dem wir alle relaten. Ohne das wird es uns alle nicht geben. Am 18. März setzte Microsoft mit Windows 3.1 einen neuen Meilenstein in der PC-Welt. Durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und die Einführung von TrueType-Schriftarten wirkte das Arbeiten am Computer plötzlich flüssiger und moderner. Auch das verbesserte Multitasking und die stabilere Systemleistung sorgten für Aufwind in den Büros und Wohnzimmern. Zwar kämpften manche User noch mit gelegentlichen Systemabstürzen, doch insgesamt überzeugte das Update durch mehr Komfort und eine frischere Optik. Und außerdem waren auch die Minesweeper und Solitär mit am Start, die beiden wichtigsten Games der Welt. Die maximale Größe für ein Minesweeper-Spielfeld war übrigens 30x24 Felder mit bis zu 668 Minen. Richtig Hardcore-Level.
Okay.
Also, ich habe tatsächlich True Type, habe ich noch nie gehört, aber es ergibt Sinn jetzt. Ich habe es gerade gegoogelt parallel. Es ist einfach Bitmap, hieß das vorher, und das hieß dann True Type.
Aber Windows 3.1, warte mal, wenn du 92 geboren, 3.1 wirst du ja gar nicht mitbekommen haben.
Hey, wir hatten einen PC zu Hause, das war aber, glaube ich, entweder ein Windows 95 oder ein 2000er. Ich glaube, es war ein 2000er. 3.1 Windows.
Oder 98.
98. 98, doch.
Weil 2000er war ja das große Office-Windows.
Nee, das es war 98.
Windows stimmt. NT und dann kam Windows 2000 und für die Consumer war 98 das Ding und dann kam, glaube ich, Windows Me. Windows Me war das schlimmste Windows.
Stimmt, das ist das. Windows 3.1 war das? Doch, das
hat ja, das war gemacht. Auf, ich glaube, 15 Disketten oder so.
Boah, ist das krass, ey.
Ja.
Ja, aber der Witz ist, dass man, also wenn man es heute anmachen würde, man würde schon so gewisse Elemente immer noch wieder erkennen.
Ja, ja.
Ja, und oder? Den Startbutton zum Beispiel.
Ja, ja, und aber auch so generell so bestimmte Symbole, also Icons und so, die haben sich nicht so krass verändert seitdem.
Boah, das würde ich aber gerne noch mal. Ey, da, das ist mal ein bisschen off-topic, aber weil ihr seid ja noch mal ein bisschen älter, fühlt ihr das auch, wenn, so ich habe das mit meinem Bruder ganz oft, dass wir in der Kindheit was gezockt haben oder irgendwas geschaut haben, dass man da wirklich nur so ganz minimale Erinnerungen dran hat und man dann irgendwie so sich wieder dran erinnert und versucht rauszufinden, wie das Game oder die Serie oder so heißt.
Ja, habe ich ganz oft.
Habt ihr auch? Okay.
Ja, ich habe ein Spiel geliebt, ich glaube auf dem C64. Das war eine Handelssimulation. Oh, und da musste man, da hattest du nur das Mittelmeer, so also Europa. Und dann musstest du halt in Hafenstädten musstest du halt so Kontore aufbauen und sowas und konntest du dann halt so quasi mit dem Schiff immer so rumfahren, konntest an Land fahren, konntest Expeditionen machen und dann hast du halt irgendwas Krasses gefunden, sowas wie, keine Ahnung, die Sahara entdeckt oder sowas. Ich habe das nie wieder gefunden, ich weiß nicht, wie es heißt. Es war mein Lieblingsspiel, ich habe da, glaube ich, ungefähr ein Jahr meines Lebens drin verloren.
Heißt es Hanse?
Nee. Hanse habe ich auch gespielt.
Ja, ja.
Und auch Kaiser habe ich gespielt.
Ah, ja, ja, das sagt mir
aber
was noch.
Aber ich habe das nie wieder gefunden. Mhm. Das war so ein tolles Spiel. Aber
meinst du?
Patricia ist es auch nicht, ne?
Nee, auch nicht. Das geht alles in diese Richtung, aber es ist 100% nicht das. Und was ich halt so krass finde, das geht mir zum Beispiel bei diesen Retro-Sachen auch so. Ja. Ich sehe so ein Retro-Handheld. Ich meine, ich bin ja auch so ein Opfer und kaufe mir die dann auch. Weil ich dann, und dann freue ich mich total, dass da ein Spiel drauf ist, ja, weil ich da richtig viel Zeit reingegrindet habe. Und dann spiele ich's und dann finde ich es richtig arsch. Ja,
du versaust dir die Nostalgie.
Du versaust dir alles damit.
Ja.
Das ärgert mich so. Kennt ihr Ghosts and Goblins?
Mhm. Ja.
Das ist das, wo der Ritter halt, das ist halt ein Sidescroller.
Ja.
Und du musst die Prinzessin retten und dann kommen halt Tote und so und dann verlierst du deine Rüstung. Da habe ich, glaube ich, bestimmt 40% meines Taschengelds drin versenkt im Automaten. Ja. Und ich habe das so gefeiert. Und dann haben die so eine Remake-Version rausgebracht vor 2 Jahren, glaube ich. Ich war so heiß auf das Ding.
Resurrection oder wie das hieß da.
Genau. Naja.
Wir waren bei Ghost and Goblin und Resurrection. Da habe ich gesagt, ey, hier PlayStation, hier Ghost and Goblin Resurrection kam noch.
Ja, genau. Und dann habe ich einfach mal eine halbe Stunde weitergeredet, aber ihr wart gar nicht mehr da. Schade. Ja. Naja, auf jeden Fall hat es mich da, um es zusammenzufassen, was ich die letzten 20 Minuten gesagt habe, das hat mich total abgefuckt, weil ich habe es installiert und es war halt einfach richtig scheiße. Und meine ganze positive Erinnerung an dieses Spiel ist damit komplett am Arsch gewesen.
Man versaut sich das ein bisschen. Das ist
aber wir hatten es ja auch schon in ähnlicher Weise mit manchen Filmen, ne? Also man hat halt auch so Filme, die man früher geil fand, wie man sich vielleicht 2-3 Mal sogar aus der Videothek ausgeliehen hat und so, und dann guckt man die heute und denkt sich so,
ja, stimmt.
Jetzt wird's schmutzig. Ja. 1-7.
Ja, zum Beispiel.
Flo, kennst du Video, also habt ihr noch Videotheken gehabt?
Ja, hab ich geliebt. Also, Da waren wir zwar noch mit Lütter, also die haben dann nachher, als ich dann ein bisschen erwachsener wurde, haben die zugemacht, aber ich kenne das noch. Und das war mir ziemlich geil. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Da bin ich immer gerne hingegangen. Wir haben das meistens mit unserem Dad, also mein kleiner Bruder und ich und unser Dad, wir sind dann meistens Freitag und dann konnten wir uns übers Wochenende immer ein Game jeder holen. Und das war dann, wurde dann Montag wieder abgegeben. Das war mal geil.
Das ist geil. Ich habe auch Videothek richtig geliebt. Ein Kumpel von mir hat da gearbeitet und habe ich alle Filme für 1 Euro gekriegt, weil es waren ja, so die Billo-Filme haben 1 Euro und dann habe ich immer so übers Wochenende so 6, 7 Filme mitgenommen.
Ja, ja.
Das war richtig gut.
Ja, stimmt. Aber Dings hat, das wusste ich, also ich habe das irgendwo mal gehört, Netflix hat ja so angefangen, ne? Die haben am Anfang geliefert. Also du konntest quasi einen Film online bestellen und Netflix hat ihn dir in den Briefkasten geschmissen dann.
Wusstet ihr okay, das wusste ich auch.
Ja, ja, doch, ja. Das wollte ich nämlich, hatte ich noch überlegt, ob ich diesen Schwank jetzt auch noch auspacke.
Ah, okay.
So ja. Habe ich nämlich, also so habe ich mit Netflix angefangen.
Ach,
die haben dir dann immer so eine DVD zugeschickt und dann hattest du halt schon so einen fertigen Rückumschlag quasi, dann hast du das geguckt und dann musstest du das halt wieder in diesen Umschlag packen und in die Post werfen.
Genau, ja.
Ja,
krass, das wusste ich auch nicht.
Ja, ja, voll der Wahnsinn eigentlich, dass die, wenn du dir das überlegst. Diese
ey, wie viel Postkarten, wie viel Lieferanten-Ozon dabei ausgegangen ist.
Ja, aber es war eigentlich ganz cool.
Mhm.
Wobei aber ärgert man sich da nicht, dann leiht man sich einen Film aus und denkt so, Alter, richtig geil, das ist ja richtig Arsch.
Ja, okay.
Ja, gut, aber das hast du ja in der Videothek auch. Aber eigentlich, im Endeffekt muss ich sagen, war so diese Experience-Videothek schon geiler, weißt du, so, du bist da reingekommen, dann gab's immer das Regal mit den neuen Filmen, dann war ja auch immer dieses, bei uns steckten immer diese kleinen Kärtchen drin, die musst du dann rausnehmen. Und dann hast du schon gesehen, dann kam irgendein neuer Film raus und dann kamst du rein und hast gedacht, scheiße, der ist wieder nicht da, weil alle waren verliehen und so, das war, also, es war schon so ein Happening irgendwie.
Ja, das war auch geil. Also ich fand das auch cool. Mhm. Und dann haben sie auch Videospiele verliehen, das fand ich auch cool.
Ja, das ist auch 90er, ne? 90er, Anfang 2000 auf jeden Fall noch.
Ja.
Obwohl 80er schon, ne? Videotheken? Das ist doch schon 80er gewesen,
ja,
oder?
Ja. Also in den 80ern 100 pro. Aber 90er kann ich mich wirklich dran erinnern, weil, ja doch, also da war Videothek, war, ich glaube, das war eine der Läden, die ich am öftersten besucht habe in der Woche. Mhm. Einfach mal kurz nochmal, so wie heute einkaufen, nochmal kurz nochmal in die Videothek und einen Film für heute Abend raussuchen.
Ja, ja. Aber allgemein, was bei uns, also wir hatten halt wirklich nur einen, so einen, den gibt es glaube ich gar nicht mehr, Real. Ich glaube, die haben, Kaufland hat die aufgekauft. Und da haben wir wenn wir was zocken wollten, entweder es gab es da oder wir sind zu einem An- und Verkauf gefahren, so wo auch vielleicht Games rumlagen. Und wenn da kein Game war, wenn du ein Game haben wolltest und das gab's da nicht, dann hattest du das nicht. Also so wie heute, ja, ich hole mir was bei Amazon, ich bestelle mir das einfach. Das gab's damals nicht. Und irgendwie war das, damals war es kacke, aber so jetzt in der Retrospektive, so war es irgendwie auch, ja, man überromantisiert das jetzt auch ein bisschen, aber irgendwie war es auch geil. Also so, weiß ich nicht, du hast dann einfach...
Das hat die Sachen wertiger gemacht.
Ja, genau. Ich meine, wir kennen es alle. Wir holen uns ein Spiel. Ah, fuck, hier Forza. Können uns nicht einladen. Scheiß drauf, geben es zurück. So, weißt du, man ist so...
Ja.
Weiß nicht, man ist so satt irgendwie davon. Ist eigentlich schade. So voll schade.
Ja, ich fand auch...
Ich habe mir ein Gameboy-Spiel geholt, so für 15 Euro. Und habe gedacht, holy shit, das spiele ich jetzt so die ganze Zeit. Weißt du?
Naja. Ja, ich finde auch, bei Musik merkt man das ganz krass.
Ja, ja.
Früher hat man wirklich Geld bewusst ausgegeben für eine CD.
Ja, ja.
Und die hat man auch gehört. Und die hat man sogar, also ich kenne das von mir noch, ich habe CDs richtig gesammelt und bin dann halt wirklich, immer wenn ich ein bisschen Geld über hatte, bin ich halt zu WOM. Ich glaube, WOM hieß der Laden. Oder, doch, WOM war das. Und das, wie hieß der Laden unterm Alzerhaus, Tim? WOM war das,
ja,
ne?
Doch. Ja, WOM,
ja, genau.
World of Music.
Genau.
Ah, ja.
Und das war halt, Alzerhaus kennst du ja, Flo?
Ja.
Und das war halt eine Etage, nur Musik. Nur CDs, oh. Platten. Und da bin ich hingegangen und da habe ich halt wirklich 5, 6 Stunden habe ich mir CDs angehört, um dann zu entscheiden, welche ich kaufe.
Hm.
Und die habe ich auch wirklich gewertschätzt. Also da habe ich die Musik auch gewertschätzt. Ja. Heute ist das so, kommt ein neues Album von deinem Lieblingskünstler raus, dann skippst du einmal durch und sagst, ah, ist kacke.
Ja, stimmt.
Und dann nächstes Album. Und dann irgendwann hörst du ein Lied davon und sagst, oh, das ist aber ein geiles Lied. Ja, ist auf dem Album drauf, was du vorher für kacke gefunden hast.
Ja.
Und bei Spielen und bei Filmen habe ich das auch so mittlerweile. Dass man halt, wir haben es bei uns so, wir gucken 10 Minuten eine Serie und entscheiden dann, ob wir sie weitergucken oder ob wir sie nicht weitergucken. Wo ich immer denke, so im Nachhinein, wenn ich einen guten Moment habe, denke ich so, eigentlich sind wir echt scheiße, dass wir das so machen. Aber es ist halt einfach da. Und dann ist ja auch egal, ob ich es gucke oder nicht, weil es ist ja da.
Ja.
Also deswegen, früher war alles besser. Also nicht alles besser, aber da hat man auf jeden Fall diese Kunst viel mehr gewertschätzt.
Ich frage mich, ob das auch wieder so umschwingt. Also ich frage mich, ob es garantiert wird es irgendwann wieder irgendwie so aus einem, nicht aus einem Gag, aber so einfach, es wird, weil heutzutage so Automaten, so Flipper-Automaten und so, das gibt es ja heute noch, ob das irgendwann mal wieder so überschwingt und es wieder Videotheken geben wird oder so. Ich weiß es gar nicht, ob es so. Weil das ist ja, es ist ja jetzt wirklich instant. Es gibt ja keine Steigerung von Streaming. Also es gibt's ja, obwohl sagt man jetzt, ne? Man
ja, sagt, aber man theoretisch
noch nicht erfunden.
Theoretisch ist die nächste Steigerung, dass du mitspielst.
Ja, stimmt. So Ready Player One-mäßig.
So. Ja, genau. Dass du halt sozusagen in einer AR- oder VR-Brille sozusagen reingehst und dann bist du der Hauptcharakter. Oder du kannst dir wahrscheinlich vorher auch noch aussuchen, welcher Charakter du sein willst. Der Gegenspieler, die Freundin oder was auch immer. Und dann kannst du sozusagen mitspielen und kannst dadurch sogar die Handlung des Films beeinflussen. Mhm. Alter, wie wir das predicted haben. Irgendwann werden sie das aus der Vergangenheitskiste rausholen, unsere Podcast-Aufnahme, und werden sagen, hier, die Jungs, die waren richtig auf Zack. Die wussten damals schon, wo der Hase läuft. Ja, aber ich überlege gerade, wo es sowas, so eine Wertschätzung gibt. Und ich glaube, das Einzige, was mir jetzt gerade so einfällt, sind Retro-Sammler, die ja wirklich eine Wertschätzung davon haben.
Stimmt.
Und Trading Card Game-Sammler.
Ja, stimmt. Ich glaube, da kann man jetzt auch einen riesen Fass aufmachen, wenn du jetzt, ist ja auch sehr.
Also ich rede nicht von Max, der das wegen Kohle macht. Ich rede von den Leuten, die es halt wirklich ernsthaft sammeln, tauschen, um sozusagen die ganzen Sets zu bekommen. Da hat man noch, finde ich, diese Wertschätzung, aber es ist ja nicht die Wertschätzung, die sie zum Sammeln bringt, sondern es ist ja eher dieses, ich will alle Karten haben. Aber so richtig gibt es das gar nicht mehr.
Ich glaube auch nicht, dass es zurückkommt. Also weil ich glaube halt, also weil du jetzt auch vorhin das Beispiel Videothek meintest, ich glaube schon, dass es bei vielen Leuten und vielleicht gerade auch jetzt bei so einer jüngeren Generation eigentlich so einen Wunsch danach wieder gibt. Und es ist ja auch so lustig, dass voll viele Sachen, ne, auch so, keine Ahnung, Musik, die aus den 90ern war, egal ob das jetzt Rap-mäßig gerade ist oder auch so elektronische Musik, da kommen ja auch gerade viele Sachen wieder. So, also es ist ja immer alles so ein bisschen in Zyklen.
Ja.
Aber ich glaube, das größte Problem ist, du kannst einfach heutzutage keine Videothek mehr sozusagen als Business rentabel betreiben. Weil alles, was du halt bezahlen musst, Mieten, Strom, was weiß ich, ist alles so teuer geworden. Und am Ende sind es dann doch zu wenig Leute, die sagen, weiß ich nicht, hier mein 12-Euro Netflix-Abo, da habe ich ja die halben Filme der Welt, die ich mir angucken kann, versus ich muss dann vielleicht 6 Euro bezahlen, wenn ich mir einen einzigen Film aus der Videothek ausleihe.
Ja.
Plus du hast nicht mal mehr Geräte, um es abzuspielen.
Genau, plus du hast die ganze Infrastruktur nicht mehr, du hast ja gar keine, worauf willst du es abspielen? Also, weißt du, wenn die Entwicklung wird, glaube ich, nicht wieder zurückgehen. Also natürlich, genau wie bei Platten und so weiter, ne, gibt es so ein paar Enthusiasten, die wahrscheinlich sich immer noch Filme auf VHS-Kassette zu Hause angucken oder so. Aber so als Business, glaube ich, wird das nicht mehr funktionieren.
Nee, ich glaube auch nicht. Also ich glaube, an so einem Film bleibt ja auch kaum was hängen. Also, keine Ahnung, was, ich habe gar nicht. Also
nee,
ich
kenn, wahrscheinlich.
Weil ich kenne das Business dahinter nicht, aber wahrscheinlich kostet das, musst du die Filme irgendwie mit kosten die 300 Euro den Film, damit du ihn verleihen darfst. Und dann musst du ihn halt, keine Ahnung, 60 Mal verleihen, damit er sich überhaupt rentiert.
Ja, und wahrscheinlich ist es auch so, hätten die nicht dann an so einem Samstagabend noch 300 Tüten Chips, 50 Flaschen Bier und 80 Flaschen Cola verkauft, dann hätten sie, also damit haben die wahrscheinlich auch einen Großteil ihres Gewinns gemacht.
Wo meinst du?
Ja, in so einer Videothek zum Beispiel.
Ach so, in der Videothek.
Konntest du ja immer so noch so Snacks kaufen und so.
Ja, ja, stimmt. Aber ich glaube, ich glaube, wir sprechen auch noch mal ein bisschen anders hier. Uns geht es wahrscheinlich auch dahingehend einfach ein bisschen zu gut, schätze ich mal. Ich glaube, diese Wertschätzung, ich glaube, die braucht man gar nicht runterbrechen auf so Musik, Filme, Games und so. Ich glaube halt generell ist es einfach, es ist alles leicht zugänglich. So, du hast Hunger, du hast keinen Bock, Flink. Komm, du holst dir was bei Flink so und bestellst eigentlich mehr oder ich sehe es bei mir ganz oft meistens und das geht wahrscheinlich vielen anderen auch, man bestellt irgendwie zu viel und ganz ehrlich, wie egal ist einem Spiel nachher, komm, ist kacke, spiele ich nicht mehr, scheiß drauf, 30 Euro, scheißegal, wenn es mal günstig war. So Lebensmittel direkt weggekannt, weil es gibt, glaube ich, von allem so eine Überauswahl und irgendwie schätzt man vieles gar nicht so wert. Aber ich glaube hier auch nicht so. Ich glaube, wahrscheinlich in anderen Ländern, glaube ich, weiß ich nicht.
Ich glaube, die tun sich da. Also ich glaube immer, das ist immer so ein Problem, wenn man wenig hat, dann sind ganz viele Dinge viel wert.
Ja,
aber ich finde halt, wo man es ganz krass sieht, wo auch so ein gesellschaftlicher Wandel eigentlich passiert ist. Habt ihr Bücher bei euch zu Hause?
Mhm. Ja.
Ich habe bei mir, wir haben hier bestimmt so 100 Bücher, die wir sichtbar im Regal haben.
Ja.
Ich habe gerade überlegt, außer meine Fotografiebücher, wo also irgendwelche, also wo meine Kameras erklärt werden oder sonst irgendwas, habe ich die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre nicht ein Buch davon gelesen.
Mhm.
Und ich finde, das ist halt so, weil Bücher waren ja schon auch immer so ein gesellschaftlicher Status früher. Wenn du irgendwo hingekommen bist und die hatten so eine riesen Bücherwand, alle, oh ja. Alter, die müssen richtig schlau sein, die haben ganz viele Bücher. Und das geht gerade alles komplett weg. Oder Plattensammlungen oder selbst CD-Sammlungen, wenn einer so, keine Ahnung, 100 CDs da, na, Alter, du hast ja richtig viel CDs und so. Und ich glaube, das kriegst du nie wieder. Dass es halt auch so ein Statusding ist. Weil du sagst ja, niemand kommt zu dir und sagt, hey, wie viele Spiele hast du auf deiner Festplatte?
Ja, okay. Ja, auch, ach so, das meinst du, ja. Ja, stimmt.
Das meine ich mit gesellschaftlichem Wandel. Also früher war das ja wirklich ein Status, wenn du halt richtig viel Bücher hattest. Und ich war halt echt, ich kann das so, ich war, also ich glaube, mich noch daran zu erinnern, wenn ich irgendwo reingekommen bin, wo halt so echt viele Bücher und so stehen, habe ich gedacht, so, Alter, die sind richtig schlau hier.
Mhm. Ja, stimmt, das ist aber ein guter Punkt, stimmt. Ja.
So, und wir haben wirklich zwei Regale voll mit Büchern, wo ich, also da ist auch, doch das letzte Buch, was gekommen ist, aber auch nur, weil ich es haben wollte, nicht, weil ich es lesen wollte, ist das Buch von Angela Merkel.
Ja, das ist ja relativ neu eigentlich.
Ja, genau, das habe ich, also ich habe das gekauft, aber mir war klar, ich werde es nicht lesen.
Ja, du bist aber eh auch so, und ich glaube, da wirst du mir beipflichten, du bist eher so ein Besitzer, doch.
Besitzer,
also dein Lego, ganz ehrlich, ne, du hast so krasses Lego, so. Also ich habe auch Lego, aber ich baue es dann auch auf und dann nutze ich es nicht mehr, aber ich baue es halt auf. Aber du baust ja nicht mal auf. Du keepst das. Du bist so ein Keeper einfach.
Das ist eine Investition in die Zukunft.
Ja, okay.
Wenn ich mit 80, wenn es mir richtig scheiße geht, dann sage ich hier, Sternzerstörer, jetzt 4.000 Euro.
Okay, okay, okay.
Nein, ich glaube, das liegt daran, ich erfreue mich ja wirklich daran, dass ich es habe.
Aber,
also ich gehe ja an meinen Sachen vorbei.
Am Kaufen oder am Besitzen?
Nee, am Besitzen.
Aber Kaufen ist ja auch schon geil. Also Kaufen ist ja auch ein geil. Ich kenne das ja selber. Kaufen ist ja schon ein geiles Gefühl auch.
Ja, aber es ist nicht der Kaufprozess, der geil ist, sondern das Wissen, es zu können.
Mhm.
Das finde ich viel cooler. Und wenn das kommt, dann freue ich mich auch total, dass das da ist. Und jedes Mal, wenn ich in mein Büro gehe oder jedes Mal, wenn ich zu Hause durch die Galerie, nein, nicht durch den Westflügel gehe. Nein, aber jedes Mal, wenn ich an den Sachen vorbeigehe, und da freue ich mich halt echt wirklich jedes Mal drüber. Ich entdecke immer wieder nicht neue Sachen, sondern Dinge, über die ich mich sehr freue, dass ich sie habe.
Mhm.
So, und das ist schon Lebensqualität bei mir. Also für mich ist das schon Lebensqualität, dieses so. Und ich gucke mir die dann auch an. Also ich stehe dann halt da, wie in so einem Museum, stehe ich davor und gucke. Nein, es ist wirklich ja, aber, so. Ich ja. habe neulich entdeckt, dass ich es gibt so eine Limited Edition von Lego von den Feuersteins. Und das eine meiner Kindheitsserien. Und da habe ich tatsächlich vorgestanden und habe mir das so angeguckt und habe mich so gefreut, dass ich das habe, weil ich sofort so Flashbacks hatte in meine Vergangenheit. Und das fand ich cool.
Ja, naja. ist ja auch okay. Tim, ist es bei dir, also bist du auch so?
Okay, Tim, nee. Tim so, Alter, worüber labern die eigentlich?
Ja, aber es würde mich wirklich interessieren, ob du da auch so bist, so, oder ob du eher nicht so Dinge kaufst, die du auch benötigst, mehr oder weniger.
Ja.
Weil bei Spielen bist du ja schon eher so ein bisschen picky, was ja gut ist. Also du sagst nicht, ja komm, wir holen uns das für 80 Euro jede Woche.
Nee, weil ich, also bei mir ist es wirklich genau umgekehrt. Mich belastet es eher, viele Sachen zu haben.
So, das ist so, bevor du weiterredest, möchte ich, das hat so eine, das meine ich gar nicht spirituell, aber so viele Dinge haben auch so eine Energie und die rauben so Energie, wenn man die hat in der Wohnung, die man nicht braucht, oder?
Ja, genau. Also ich würde eigentlich, ich würde auch am liebsten, ich meine, ich kann es ja nicht alleine entscheiden, weil ich bin ja verheiratet, aber eigentlich würde ich am liebsten alle 6 Monate gefühlt die Hälfte aus meiner Wohnung wegschmeißen.
Boah, geil,
also, oder, also was heißt wegschmeißen? Ich meine nicht unbedingt wegschmeißen, aber halt weggeben von mir aus, verschenken, was weiß ich. Weil
so, hier, geht, Kinder, also, ihr werdet jetzt verschenkt.
Nein.
Wir holen uns zwei neue.
Damit meine ich ja Sachen, keine Menschen, aber auch keine Tiere. Ich finde das eigentlich eher, ich finde es eher befreiend, Sachen loszuwerden, als welche zu bekommen.
Ja, stimmt,
Und klar, es gibt auch natürlich Sachen, die ich gerne haben will und die kaufe ich mir dann auch, aber ich kaufe mir zum Beispiel auch eigentlich nur Sachen, von denen ich denke, dass ich sie brauche im Sinne von, sie machen mein Leben besser.
Mhm.
So, weißt du, ich kann, gutes Beispiel ist vielleicht mein Dyson-Staubsauger, der natürlich für einen Staubsauger scheiß teuer ist.
Ja,
so, und da sind wir jetzt wieder bei dem Ding so, ich meine, wir alle drei können uns zur Not teuren Staubsauger kaufen.
Ja.
So, das tut uns wahrscheinlich nicht weh.
Sehr reich, würdest du sagen.
Naja, also man muss sich das, glaube ich, schon immer mal wieder bewusst machen, dass jetzt uns dreien, es geht schon nicht schlecht im Vergleich zu den allermeisten anderen Leuten so.
Aber euch geht es besser als mir, das möchte ich hier nur festhalten.
Ja, okay, gut. So, und natürlich könnte mir jetzt auch einfach einen ganz normalen 50-Euro-Staubsauger von Mediamarkt kaufen. Nein, dann kaufe ich mir halt schon auch den Dyson-Staubsauger. Also, ne, ich will damit jetzt sagen, ich bin da jetzt nicht so asketisch im Sinne von, ich bin gegen Konsum oder so. Aber mir gibt das gar nichts, mir viele Sachen zu kaufen. Und erst recht, wenn ich sie dann nicht benutze und sie rumliegen, dann stresst es mich eigentlich eher total.
Mhm. Aber es ist auch nicht so, dass du... Also, du bist jetzt nicht ein Minimalist, aber du hast einfach nur Dinge, die du benötigst. So. Minimalistisch ist ja schon nochmal was anderes, finde ich.
Nein, genau. Ich will mir jetzt auch nicht unnötig das Leben schwer machen oder so. Ne? Ich würd jetzt nicht sagen, nee, also ich kaufe mir keinen Staubsauger.
Ich habe nur ein Messer und einen Teller. Ich kann es ja
auch mit einem Handkehrer und Schaufel machen. Ja, so, ja, weißt du, das nicht. Ich will schon, also ich habe schon auch gerne Annehmlichkeiten. Aber wenn ich Sachen nicht brauche, dann... Oder wenn ich sie nicht benutze, dann will ich sie eigentlich auch schnell wieder loswerden.
Ja, ist eigentlich gut.
Ja, auch solche Menschen muss es geben, ne? Naja.
Ja. Krass.
Ich würde sterben. Wenn Alice jetzt kommen würde und sagen würde so, ja, also wir machen jetzt mal klar Schiff hier und alles, was du die letzten 2 Jahre nicht angefasst hast, das kommt weg.
Das ist doch geil.
Nee, ich würde mich ritzen.
Ja, es geht bei mir ja auch nicht. Also jetzt nur kleiner Schwank jetzt hier aus meinem Privatleben. Wir haben, glaube ich, seit 10 Jahren, also es ist wirklich ungelogen. Ich weiß gar nicht, in welcher Maßeinheit ich es am besten ausdrücken soll. Kilo oder Meter. Also ich würde mal sagen, wir haben bestimmt so 20 Kilo Stoff. Also so Stoff, aus dem du irgendwas nähen kannst.
Ja, ja,
also in verschiedenen Farben, Mustern, was weiß ich. Und es sind 2 komplette Regale im Schrank damit voll. Mhm. Und also das wäre zum Beispiel sowas. Das würde ich sofort irgendwie loswerden. Aber es geht natürlich nicht, weil Steffi da irgendwann in einer fernen Zukunft daraus nochmal irgendwas nähen möchte. Ja, und das sind, da muss man natürlich Kompromisse eingehen. Da
Nee, du doch mal was da draus.
Nein, will ich ja nicht.
So ein Darth Vader Cape. Nee. Mit dem du dann durch Hamburg läufst.
Nee. Aber würdest du sagen, dass deine Frau so grundlegend anders so denkt, dass
ja.
sie. Ah, okay. Also ihr seid schon ein bisschen gegensätzlich.
Ja, schon.
Aber so, dass es dich sehr stresst?
Nö, nein, das jetzt nicht, aber sie ist schon eher so ein bisschen der Typ Boris. Also sie ist schon auch eher für, lieber haben.
Quasi.
Lieber haben als, ne, so, man könnte ja sein, dass man es in 3 Jahren mal noch für irgendwas gebrauchen könnte.
Ja, ja. Mhm.
Und da denke ich halt umgekehrt, wenn ich's 6 oder 9 Monate lang nicht angefasst habe,
ja.
Weil dann brauche ich es auch nicht.
Ja, es gibt so ein paar Dinge, wenn du jetzt so Weihnachtsschmuck hast, dann würde ich sagen, komm, 9 Monate nicht gebraucht, weg mit dem Scheiß.
Okay, oder
ja, ich verstehe es. Ja, ja.
Den doch. Bohrhammer, den du vielleicht nur alle 2 Mal im Jahr aus dem Keller rausholst, okay, so, aber
ja.
Nein, ja, ich glaube, du brauchst Hilfe, du brauchst professionelle Hilfe.
Ich? Nein,
ja,
ich
doch.
Nein.
Nee, aber ganz ehrlich, ich habe letztes Mal nämlich, da habe ich so drüber nachgedacht, weil ich auch ganz viel habe, so irgendwas, das ist noch gut, aber das ist so, ich brauch's halt nicht. Und es gibt in Hamburg so einen Umsonstladen und da kannst du Dinge hin, also normalerweise ist es so gedacht, du gehst da hin und wählst dir einen, ich glaube, du kannst dir so einen Beutel voll machen und bringst aber auch was mit hin. Also es ist halt so, keine Ahnung, so irgendwelche Bücher oder irgendwelche Geräte oder so. Und das fand ich ganz geil, weil dann könnte ich eigentlich mein Zeug dahin bringen und muss mir nicht den Stress machen, das irgendwo vernünftig loszuwerden. So. Sondern das fand ich ganz geil eigentlich. Finde ich cool, die Idee.
Ja.
Oh. Ich bin eher Tim, Boris, muss ich sagen. Ja. Aber ich mag das auch gerne, Boris, zum Beispiel, wenn ich bei dir im Office bin, mir dein Lego und so anzugucken. Also ich gucke mir das gerne an, wenn ich da bin. Oder wenn ich bei dir zu Hause bin, ich gucke mir das alles so an gerne, was du so hast.
Dafür habe ich es.
Damit du es dann guckst. Guck mal, geil. So, nein, ich könnte mir dem klauen, du würdest nicht auffallen.
Doch. 100%.
Ich habe mir was mitgenommen.
Das habe ich dir aber bewusst mitgegeben. Ich habe bewusst nichts gesagt.
Ja, okay.
So, weiter. Das Jahr ist hier noch nicht zu Ende. Ihr schweift immer ab,
weil
mein PC abgestürzt ist. So. Ende September 1992 läutete die PC Games eine neue Ära für Computerspielfans ein. Mit Ausgabe 10 1992 erschien erstmalig ein PC-Spielemagazin, dem regelmäßig eine 3,5-Diskette mit Demo-Version beilag. Damit konnten Leserinnen und Leser potenzielle Blockbuster selbst auszuprobieren, ohne auf die teure Vollversion zurückgreifen zu müssen. Seither erscheint die PC Games monatlich, in der Regel am letzten Mittwoch des Vormonats. Für alle, die gerne gründlich schmökern, bietet die Extended-Variante mit rund 132 Seiten noch mehr Lesestoff als die Magazinausgabe mit ca. 116 Seiten. So setzte die PC Games einen Trend, der die Game-Szene nachhaltig prägte und bis heute in Erinnerung geblieben ist. Petra Fröhlich begann dort 1995 als Redakteurin der Zeitschrift PC Games. 2000 wurde sie dort Chefredakteurin, bis 2001 zusammen mit Florian Stangl. Danach bis 2004 zusammen mit Christian Müller. Ja, PC Games.
Ach, so lange gibt es die schon, das wusste ich gar nicht.
Also, das stimmt.
PC Games, krass.
Die gibt es immer noch, ne?
Ja, die haben auch YouTube und so, krass.
Mhm. Ja, und Petra Fröhlich, für alle, die es nicht wissen, ist die Besitzerin von gameswirtschaft.de, ne?
Tim?
Ja.
Den Namen schon
genau.
Ja. Also, habe ich das richtig rausgehört? Also, die PC Games war das erste Magazin, welches quasi eine Videospiel-Diskette damals
beigelegt hat. Genau.
krass, ich dachte, das wäre so ein Computerbild-Ding oder so. Geil. Okay.
Nee, nee, die haben später angefangen.
Krass. Ist ja geil. Das ist auch so richtig 90er, Anfang 2000er, diese beigelegten Videospiele als CDs damals, fand ich auch geil. Aber ich will gar nicht abschweifen, aber krass. Ja, fand ich cool. Fand ich, ist ein guter Kaufgrund. War ein gutes Game drin, habe ich mir die Zeitschrift geholt damals.
Boah, ich weiß nicht, mein Ding war das nie. Ich hab
nee,
das nie
meins so auch nicht.
Gerafft.
Nee,
ich
nicht,
für mich weil war ich mich immer geärgert habe, dass sie so, es waren ja am Anfang immer eher so Billo-Demos. So, ne? Da, weil das ja keiner kannte und sowas alles. Und dann habe ich mich immer geärgert, warum sie nicht das oder das oder das spielen, dann wollte ich es mir nicht kaufen.
Okay.
Ja, und für mich war immer generell das Konzept Games-Zeitschrift, habe ich irgendwie nicht gerafft. Das war für mich wie eine Fernsehzeitung. Wo ich dachte, nee, wieso? Es geht doch um ein Spiel, wo sich was bewegt, was Töne macht und so. Wieso soll ich mir davon jetzt irgendwie gedruckte Bilder angucken? So, das irgendwie.
Ja, bei mir war es, glaube ich, auch noch so, dass ich kein PC-Spieler war. Ich war halt Hardcore-Konsolenspieler. Mhm. Und deswegen war PC-Games war für mich halt so, es war nicht meins.
Also ist es, nur um das nochmal zu erfragen, also ist euer, ging nicht per se um das beigelegte Spiel, sondern eher um die Tatsache, dass ihr euch keine Gaming-Zeitschrift holen.
Doch, habe ich. Ich habe viele Gaming-Zeitschriften, aber die waren alle konsolenlastig und für mich war damals viel wichtiger, über Importe zu lesen, also was ging in Japan, was ging in den USA, als eine Lösung oder sowas.
Ja,
oder,
ja, ja, ja.
Ne, und dadurch, dass ich selber kein PC, ganz lange zu Hause kein PC hatte, sondern immer nur Konsolen, war PC Games für mich halt null interessant.
Ja, okay, verstehe ich. Mhm.
Ja.
Schon so cool.
Ja.
Aber so, bei dir nicht, Tim?
Was?
Ja, weil, wie gesagt, ich habe also irgendwie, ich hatte keinen Bock. Also, das ist, ich habe jetzt da eben beim Thema Bücher nichts zu gesagt, aber für mich, ich war noch nie, ich finde Lesen generell irgendwie nicht so geil.
Okay.
Also, ich bin halt total so ein Audio-Mensch. So, ich muss mir alles, ich kann mir Hörbücher reinziehen, stundenlang, ja, und alles Mögliche oder halt auch Podcasts oder sowas. Aber jetzt so seitenweise Sachen lesen, finde ich eher ein bisschen anstrengend und das mache ich dann jetzt nicht unbedingt in meiner Freizeit und das ist bis heute eigentlich so, dass manchmal kaufe ich mir so mal, wenn vor einer Bahnfahrt gehe ich dann so in den Bahnhof in den Kiosk und denke so, ach, komm, so kaufst du jetzt mal irgend so eine Zeitschrift, aber dann lese ich drei Absätze und habe ich schon keinen Bock mehr. Und so ging mir das damals schon bei den PC-Zeitschriften auch und ich weiß nicht, ich hab irgendwie für mich nie so den Bedarf gesehen, da jetzt mich da so groß zu informieren.
Ja. Okay.
So, am 16. Januar bewies Eric Clapton einmal mehr sein Ausnahmetalent, als er sein legendäres Album Unplugged veröffentlichte. Die dort enthaltenen Songs, darunter das ergreifende Tears in Heaven und die neu interpretierte Akustikversion von Layla, begeisterte Musikfans weltweit. In den folgenden Monaten und Jahren entwickelte sich das Album zu einem regelrechten Phänomen, verkaufte sich sagenhafte 24 Millionen Mal und sahnte 1993 gleich 3 Grammys ab.
Ja, legendär.
Krass ist, bis Layla habe ich Eric Clapton überhaupt nicht wahrgenommen.
Nee, ich hatte den davor auch nicht so krass auf dem Schirm und das ist wahrscheinlich für ihn das Wertvollste daran gewesen, dass ihn das halt auch nochmal so einer so ganz, also dass ihn das einfach wahnsinnig viel neue Hörer und Fans gebracht hat.
Kennst du Eric Clapton noch, Flo?
Ja, ich kenne den. Aber, also ich kenne Mucke von ihm. War der Teil von der Musikgruppe? Nee, der ist ein Solokünstler, oder?
Doch, der fing an mit der Gruppe Cream.
Ah, okay.
Da war er Teil des Ganzen, hat sie sich gesplittet und dann hat er Solo weitergemacht.
Mhm.
Und also war oder ist oder wurde sehr lange als einer der besten Gitarristen der Welt bezeichnet.
Ja, genau, genau.
Ja, und man muss sagen, halt auch dieses, also dieses Unplugged-Konzert von ihm hat halt, finde ich, auch diese, oder gibt es ja wirklich legendäre MTV Unplugged-Konzerte, aber das hat das schon auch nochmal so auf so ein ganz anderes Level gehoben, ne? Also es, so die Songs, die er dann neu eingespielt hat und so, das war schon geil. Also da hat man schon so das Potenzial auch dieser Unplugged, dieses Unplugged-Konzepts irgendwie geil gesehen.
Ja. Und Tears in Heaven hat er halt aufgenommen, weil sein Sohn ist ja gestorben.
Ah, krass.
Und das hat er halt dann zu, also für seinen Sohn geschrieben.
Krass.
Und deswegen hat er das auch nochmal ganz dramatische, bewegende Momente. Das war, ja.
Und Knocking on Heaven's Door, das ist auch original von ihm?
Nee.
Nee, oder?
Nee, das ist, also Guns N' Roses haben es auch nicht erfunden, sondern...
Ich gucke gerade und da wird es auch aufgelistet, deswegen, ich war gerade verwundert.
Ist das von ihm?
Ist das von ihm?
Ich glaube...
Lied von Bob Dylan und Eric
Clapton. Ja, genau. Ich glaube, Bob Dylan
Bob ist Dylan. Das
eigentlich, oder?
Okay. Ja, Bob Dylan ist der Erfinder von Knockin' on Heaven's Door. Okay. Ja. Aber ich sag mal so, ne, es gibt keine bessere Version als von Guns N' Roses.
Okay.
Ah, die ist schon gut, muss man sagen.
Welche?
Ja, die von Guns N' Roses.
Ja, ja. Also mit dem Gitarrensolo und so, das ist halt schon krass. Flo, ich habe mal eine Frage zwischendurch.
Ja.
Wie ist das für dich, wenn sich zwei alte Menschen wie Tim und ich so noch voller Erinnerungen und du überlegen musst bei einigen Sachen, hä? So, wie ist das? Ist das komisch oder denkst du so, ey, warum bin ich in diesem Podcast mit diesen beiden alten weißen Männern?
Das denke ich mir nicht. Ich denke mir so, ich bin jetzt auch nicht 19. Also ich glaube, wenn ich jetzt noch 19 wäre, wäre es komisch, aber guck mal, mit dem Gaming und Videotheken und so, ich konnte ja schon ein bisschen mitrelaten. Ein bisschen. Ja, natürlich unterscheiden sich die Titel oder die Filme, die man geschaut hat, aber nö, ist nicht komisch.
Okay, gut, dann bin ich beruhigt. So, was ging sonst noch in den Musikcharts? 13 Wochen lang belegte das Boot von U96 die Spitzenposition in den Charts und auch der Großteil des restlichen Jahres zappelt ganz im Würgegriff von leicht verdaulichen Beats. 10 Wochen lang bewiesen Snap, dass Rhythm is a Dancer, während Dr. Alban steif und fest behauptet, it's my life. Keine schlechte Zweitkarriere für Dr. Alban, der auch noch ganz nebenbei seine eigene Zahnarztpraxis betrieb, bis seine Erstkarriere als Musiker seine völlige Aufmerksamkeit und Energie beanspruchte. Um es noch absurder zu machen, Dr. Alban ist auch ein Onkel von Ricarda Weltken, einem Mitglied der ehemaligen deutschen Band Tic Tac Toe, der wir uns aber erst 1997 ausführlich widmen werden. Ricky, okay. Eine der anstrengendsten Ohrwürmer kommt dann im Herbst um die Ecke. Sweat, Alalalalong von Inner Circle. Okay. Also es war kein geiles Jahr, würde ich musikalisch sagen.
Ja, wobei man schon sagen muss, dieses, ich glaube, man nennt das ja Eurodance.
Mhm.
Also ja. So dieses Dr. Alban und so. Ich finde, da gibt es schon ein paar geile Songs.
Das stimmt. Aber und, die jetzt hier genannt worden sind, also Dr. Alban fand ich schon immer scheiße.
Ja, okay. Aber
Alex Christensen,
das Boot. Boot. Genau, ja, aber Alex Christensen auch geiler Produzent. Also ich meine, der hat ja echt richtig erfolgreiche Sachen gemacht. Ja.
Das stimmt. Ja.
Aber irgendwie glaube ich, also ich weiß auch nicht, das haben wir letztes Mal ja schon festgestellt, die Redaktion hatte auch so eine bisschen komische Musikauswahl, weil
stimmt.
Als du da nochmal selber geguckt hattest, kamen ja schon auch nochmal Sachen raus,
die stimmt. Nee, nicht die Redaktion hat das haben wir festgestellt, nicht die Redaktion hat eine sehr komische Musikauswahl, sondern die orientieren sich Charts. Ja immer, die orientieren sich ja immer an den Charts, die Deutschen haben halt eine komische...
Ja, stimmt.
Ne, also wir haben es, Flo, für dich zur Erklärung, wir haben im letzten Podcast, wobei hast du natürlich gehört, aber wir haben im letzten Podcast geguckt, was ist eigentlich, weil die Sachen, die da standen, waren halt alle Arsch und dann haben wir geguckt, was kam eigentlich noch raus und da haben wir so, das ist doch viel geiler, das Album, das ist doch so und das ist halt, also der deutsche Musikgeschmack ist halt schon sehr schlicht gewesen damals.
Ja. Heute immer.
So, ja, heute auch noch.
Heute ja auch. Aber was 1992 auch war, und das wird Flo interessieren, Fanta 4 Dida. Der Track stand damals niemals auf Platz 1, sondern nur auf Platz 2, löste aber trotzdem ein Beben in der deutschen Musikszene aus. Dida von den Fantastischen Vier ist eine der ersten kommerziell erfolgreichen Deutschrap-Singles und löst eine kontroverse Debatte aus, ob es sich hier endlich um die Ankunft von Rap in Deutschland handelt oder um einen ablehnenswerten Ausverkauf der eigentlich Ideale von Rap-Kultur.
Oh, ja. Darüber konnte ich jetzt ein einstündiges Referat halten,
aber warum?
Naja, weil ich ja meine gesamte 90er, also schon, weiß ich nicht, Ende der 80er und dann aber die 90er komplett als absoluter Hip-Hop-Head verbracht habe. Also ich habe nicht nur die Musik gehört, sondern ich habe halt richtig diese Kultur gelebt. Ich habe Graffitis gemacht, legale und illegale. Und für mich war das halt richtig so, also für mich war das halt so richtig Subkultur. Mhm. Und ich kann mich ganz genau an diese Diskussion erinnern, als dann Fanta 4 um die Ecke kam.
Ja,
und
ja.
Natürlich alle damals halt so ultra idealistisch in diesem, ja, es darf nicht kommerziell sein, dann geht die Musik kaputt und ne, so alles geht hier den Bach runter und so. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand Fanta 4 eigentlich von Anfang an geil. Mhm. Weil ich fand von Anfang an eigentlich, was die mit deutschen Texten gemacht haben, fand ich mega gut. Also Dida ist jetzt nicht unbedingt das ist jetzt nicht unbedingt ein Highlight in ihrer musikalischen Geschichte, würde ich sagen. Aber Fanta 4 haben schon geile Songs gemacht und die haben schon mit der deutschen Sprache einfach geile Rap-Musik gemacht. Und man muss natürlich immer überlegen, damals gab es nicht so viel auf Deutsch. So, es gab Advanced Chemistry, die waren natürlich so eine mit der ersten. Es gab ganz frühe Sachen, das war dann noch ein bisschen später von den Beginnern und so.
Rödelheim-Ratheim-Projekt, hallo?
Ja, es gab Rödelheim, also 3P. Es gab in Stuttgart, auch in Hamburg gab es ja so eine, aber das kam alles dann noch einen Ticken später. Und wenn man die Leute auch heute, glaube ich, nochmal fragen würde, dann würden schon viele von denen auch, glaube ich, sagen, aus heutiger Sicht, Fanta 4 haben da schon viel auch im Nachhinein für diese Szene getan. So einfach an Akzeptanz und auch kommerziellem Erfolg.
Ja, ja. So. Bis heute. Also, ja, also man muss ja sagen, Fanta 4 sind ja bis heute noch eigentlich sehr, sehr ich bin kein Musikjournalist und kann das wahrscheinlich auch nicht komplett gut bewerten, aber ich habe die auch gehört, ich habe mir auch ein Album geholt, damals, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Fornica, hieß das Fornica damals?
Ja,
ich glaube. Ne, das ist ja auch schon ein bisschen, ne, aber die haben sich, glaube ich, auch ein Stück weit immer wieder neu erfunden vielleicht auch und ja, sie sind vielleicht kommerziell geblieben, aber ich finde, das ist auch eine Kunst. Also ich finde so, ne, also natürlich kannst du immer noch Hip-Hop weitermachen, aber auch zum Beispiel ein Sido hat sich ja auch immer wieder neu erfunden. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr bemerkenswert. Also ich finde das sehr bemerkenswert, dass du das schaffst, irgendwie über so einen langen Zeitraum irgendwie ja, dein Ding zu machen. Ich finde, das kann man schon gut finden.
Und man muss ehrlicherweise sagen, da, wo Rap mal hergekommen ist in USA, war es ja auch dann irgendwann ab Anfang, spätestens Mitte der 90er so, Hip-Hop ist, glaube ich, also weiß ich nicht, müsste die Zahlen jetzt nachgucken, aber wahrscheinlich mit die erfolgreichste Musikrichtung kommerziell überhaupt gewesen.
So, ja, ne?
Weiß ich nicht, die haben irgendwelche Hip-Hop-Leute dann für die Halbzeitshow beim Super Bowl gebucht. Das war ja absoluter Mainstream. Und hat ja auch keiner rumgeheult. Oder zumindest, weiß ich nicht, hat man es hier nicht wahrgenommen von wegen, das darf hier alles nicht so kommerziell sein. So, das, Aber ich kann mich sehr gut an diese Diskussion in der Szene damals erinnern. So, da waren haben sehr viele die Fantastischen Vier sehr, sehr verteufelt.
Die größten Kinohits in Deutschland 1992. Die Schonen und das Biest erlebten rund 5,2 Millionen Deutsche im Kino. Sister Act mit schwungvollen Gospel-Einlagen verwandelte die schüchternen Nonnen in singende Powerfrauen, rettet nebenbei das Nonnenkloster. Kevin allein in New York. Im zweiten Teil der Kultkomödie verschlägt es Kevin unfreiwillig nach New York, während seine Familie in Florida urlaubt. Und der letzte der großen Filme in 92, Basic Instinct. Mit Sharon Stone und Michael Douglas. Mit der krassesten 1,2 Sekunden Szene, die es jemals im Kino gegeben hat.
Warum? Was ist da passiert?
Weil sie also Sharon Stone war ja die Verdächtige, den Typen mit dem Eispickel erstochen zu haben. Und in Verhör sitzt sie da halt und dann schlägt sie die Beine übereinander, nicht übereinander, sondern auseinander. Und dann siehst du halt irgendwie in eine Millisekunde, dass sie keinen Slip an hat. Das war der Aufreger überhaupt. Ist auch eine der berühmtesten Szenen, glaube ich.
Noch nie von gehört.
Echt nicht?
Nee.
Google mal Basic Instinct. Dann kriegst du sofort dieses Bild. 100 Pro.
Ist aber abgesehen von dem ganzen Kram eigentlich ein cooler Film. Also ich mag sowieso Michael Douglas so als Schauspieler. So Filme mit dem fand ich immer geil. Auch ein sehr unterschätzter Film mit ihm, finde ich, ist hier, wie heißt der? The Game oder so?
Ja, auch gut.
Natürlich auch Wall Street und so. Also ich finde einfach Michael Douglas Filme fand ich immer geil.
Ich finde am besten das mit dem Stau. Ein ganz normaler Tag.
Stimmt, ja, ja.
Wo er einfach das Auto stehen lässt.
Breaking
Down
heißt er doch.
Das habe ich, stimmt. Das habe ich so oft, habe ich das im Kopf, wenn ich denke, so, wenn irgendwas wieder mal richtig scheiße ist im Autoverkehr, dann so, Alter, jetzt einmal mal wie Michael Douglas.
Wo er da in diesen Burgerladen reinkommt und frühstücken will, aber es ist schon eine Minute nach.
Aber das ist so geil. Das ist so geil. Ja, ja, ein guter Film.
Ja. Gut, die anderen Filme, keine Ahnung. Die Schöne und das Biest ist ja dann der Zeichentrick-Film, logischerweise. Ja. Ne? Sister Act, ich meine, come on. Also, ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei den Musikcharts.
Wobei ich finde, also ich finde, ich muss es jetzt einfach zugeben. Ich finde, wenn du Sister Act das erste Mal guckst, dann ist der echt lustig. Der ist echt lustig, weil sie halt, weil Whoopi Goldberg halt so, sie ist ja Sängerin. Also so Nachtclub-Sängerin und wird dann sozusagen im Nonnenkloster versteckt und da prallen halt Welten aufeinander. Das ist schon lustig für die Zeit damals auf jeden Fall. Aber ich könnte jetzt auch nicht ein zweites Mal gucken.
Ja, weiß nicht. Vielleicht muss man sie, also wir haben neulich, saßen wir auch abends hier auf dem Sofa und wollten irgendwas gucken und haben so rumgesucht und nichts gefunden und dann sind wir irgendwie durch Zufall und ich weiß nicht, Flo, vielleicht kennst du den, oder vielleicht kennt ihr ihn beide, dann haben wir irgendwie so random Kindsköpfe angemacht. Mm.
Ja. Ja.
Ist das der mit, so? Das ist der mit Kevin,
Adam Sandler und so.
Ja, genau, ja. Der ist richtig gut.
Ich fand den so lustig.
Ja, der ist
gut. Da gibt es auch einen geilen zweiten Teil von.
Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es mit Sister Act auch so. Man muss den einfach nochmal gucken und ihm eine Chance geben oder sowas. Aber
also tatsächlich, weil diese Kontroverse zwischen der Nachtclub-Sängerin und dem Kloster, und es ist halt so ein traditionelles Kloster, ist halt, es ist einfach so lustig. Und aber ein zweites Mal kann man ihn wirklich nicht gucken. Einmal reicht.
Naja.
So, 1992, die wichtigsten Games. Mit seiner überzeichneten Gewalt und den ikonischen Fatalities sorgte Mortal Kombat im Jahr 1992 für Aufsehen und Empörung gleichermaßen. Entwickelt von Midway, definierte das brutale Beat'n'up den Begriff Videospielkontroverse völlig neu. Spielerisch punktete es mit einzigartigen Kämpfercharakteren und einem unverwechselbaren Kampfsystem. Kulturell rückte es die Diskussion um Jugendschutz und Alterseinstufung in den Fokus. Dieser Arcade-Hit inspirierte künftige Generationen von Fighting-Games und hinterließ bis heute spürbare Spuren in der Popkultur. 2025 kommt sogar mal wieder ein Kinofilm zu Mortal Kombat.
Geiles Spiel.
Da habe ich eine kleine Anekdote. Wir haben, unser Onkel hat uns damals ich weiß nicht, ob mein Bruder oder mir, zum Geburtstag Mortal Kombat geschenkt für den Game Boy. Und man muss sagen, wenn man es nicht kennt, dann sieht das Logo aus wie Mulan. Und er hat gedacht, das ist Mulan. Und wir haben es gezockt. Und ich habe dann gezockt und gesagt, oh, ich kann ihm den Kopf abtreten und das war halt auch ruckzuck wieder weg. Meine Mama hat es gehört und hat den
weggenommen. Schade.
Ja. Schade. Ja, schade. Mhm. Aber war ein geiles Spiel und das mit, ich hab die Fatalities leider nie hinbekommen, weil ich du musstest dir halt nicht wirklich die Finger brechen, ja, damit du ein Fatality machen konntest. Aber ich fand's geil, die zu sehen.
Hm? Ja, voll.
Ja. Aber nicht nur Mortal Kombat, das ist nämlich jetzt Tims großer Auftritt. Wolfenstein 3D. Im selben Jahr hob ID Software das Shooter-Genre auf ein neues Level. Wolfenstein 3D gilt als Pionier moderner First-Person-Shooter. Im pixeligen 3D-Optik ballerten sich die Spieler durch dunkle Nazi-Festungen und sorgten für packende Adrenalin-Momente. Die einfache Steuerung, der rasante Spielfluss und das provokante Setting machten den Titel schnell zum Kulthit. Gleichzeitig ebnete Wolfenstein 3D den Weg zu für spätere Klassiker wie Doom und prägte die Entwicklung unzähliger Shooter-Varianten bis heute. Für Schlagzeilen sorgten auch die 1994 erfolgte Beschlagnahmung, die erst im September 2019 wieder aufgehoben wurde. Wolfenstein 3D hast du bestimmt gespielt, Tim.
Nee.
Oh, ich hab's gezockt.
Du hast jetzt so einen Spannungsbogen.
Ja, ich dachte, das war so dein Kickoff für, nee, weil da müsstest du alt genug gewesen sein und das, da hast du dann deine Leidenschaft für First-Person-Shooter
gehört. Nee, tatsächlich nicht, weil, also, das ist ja generell bei mir so das Ding, mich haben eigentlich mein ganzes Leben lang nur PvP-Spiele interessiert.
Ach krass.
Also ich habe eigentlich immer nur, also ich habe natürlich nie competitive gespielt, weil dafür bin ich zu schlecht, aber ich fand so Singleplayer-Spiele und auch sowas wie Doom oder Wolfenstein, wo du halt so rumrennst und sozusagen einfach nur Monster killst. Deswegen, ich habe auch nie von COD oder sowas die Kampagne groß gespielt oder sowas, weil das interessiert mich halt einfach null.
Aber, okay,
schade.
Ja, ich finde aber Singleplayer und Call of Duty Kampagne, finde ich, ist immer noch ein bisschen noch was.
Ja, anderes. Ja, nein, ich meine jetzt auf Shooter bezogen.
Ja, ja, ne, okay, verstehe ich. Aber ich hab's gezockt tatsächlich. Also wir hatten einen PC und da war irgendwo hinter einem Passwort waren mehrere Spiele, unter anderem auch Wolfenstein 3D und wir haben es irgendwie geknackt damals, mein Bruder und ich, und da haben wir schön Wolfenstein gespielt. Und ja, ich kenn's tatsächlich.
Aber wie alt warst du, als du es gespielt hast? Weil
ich war wahrscheinlich das war ja damals ein.
Wie alt war der Spiel PC?
Ich weiß nämlich nicht, ob das ein Windows 95 oder ein 98er war. Ich glaube, ein 95er. Ich glaube, darauf war das auch. Ja, wie alt war ich da? 6, 7? Also zu jung für das Spiel.
Geil. Schön, ja, erstmal ein 18er-Titel das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Flo, bisher wusste ich einige Sachen nicht einzuordnen bei dir, aber jetzt raff ich's.
Ey, ohne Scheiß, ich find's aber auch findet ihr, dieser 18er-Titel ist genauso schlimm, wie wenn du heutzutage irgendwie, weiß ich nicht, Outlast spielst mit 6? Ich find, das Wolfenstein war nicht so schlimm, als wenn ein 6-Jähriger heute Outlast spielt, oder nicht?
Ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, und wenn man es bewerten müsste, weil ich würde es, glaube ich, nicht bewerten, aber wenn man es bewerten müsste, finde ich das damalige viel, viel schlimmer, weil du viel mehr Potenzial hast für eigene Interpretation, Schrägstrich, die Fantasie ja angeregt wird, wie es in klar aussehen würde, als wenn du jetzt so ein, keine Ahnung, neunarmiges Monster vor dir stehen hast, was halt richtig klar ist, wo es halt keine Interpretationsspielräume gibt, wie das denn aussehen könnte. Also ich verstehe das schon, ich finde aber, die Diskussion wird halt falsch geführt. Mhm. Oder wurde falsch geführt. Mittlerweile wird sie ja gar nicht mehr richtig geführt. Aber Tim, wann durften deine Kinder Wolfenstein 3D spielen?
Also wir waren da tatsächlich ziemlich restriktiv. Also wir haben ja schon versucht, lange generell so Medienzeit für die zu begrenzen. Also dass sie halt wirklich nur eine ganz bestimmte Zeit am Tag irgendwie Fernsehen gucken durften oder halt auch dann irgendwie mit dem Handy oder mit dem Tablet. Und bis heute ist es eigentlich so, dass wir schon sehr auf so Altersfreigaben und so weiter achten.
Ja.
Also die haben, also das allerhöchste der Gefühle war jetzt, dass wir dann irgendwann Ende letzten Jahres haben wir mal zusammen Stranger Things geguckt. So, das ist ja eigentlich ab 16.
Ja.
So, das, also Lino war dann ja auch 16, Luisa nicht. Das war okay, aber so, nee, also jetzt so auch so Spiele und so ist eigentlich immer, das gibt's nicht. Irgendwelche brutalen Sachen.
Ja, finde ich aber auch okay.
Ja. So, letzter Punkt für heute. Das ist für dich, Freund Flo. Crystal Pepsi war 1992 ein mutiger Vorstoß von PepsiCo. Eine durchsichtige, kohlensäurehaltige Cola, die als klarer Bruder der klassischen Pepsi vermarktet wurde. Dank intensiver Werbekampagne erlangte sie schnell Kultstatus. Allerdings blieb der Erfolg auf kurze Zeit beschränkt und die Marke verschwand bald wieder aus den Regalen. Sie kehrt gelegentlich zurück, in erster Linie aber im US-Markt.
Ah, okay. Ja, Ich habe die schon mal gesehen, ich habe die gegoogelt und es gibt manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber es gibt so Leute, so, die machen so Snacks-TikTok-Accounts und dann werden die gefragt, du hast niemals das und das da, irgendwelche japanischen Kinderschokoladenausgaben und dann gucken die nach und haben das und da habe ich auch mal diese Crystal Pepsi gesehen und ich wusste nicht, dass die so alt ist, das ist krass, das ist krass, ich würde die gerne mal probieren.
Ich fand's geil damals. Also eins meiner Getränke-Highlights.
So, wonach schmecken die?
Ist halt ganz normal wie Cola geschmeckt.
Ah, das ist ganz normale Cola.
Ja, ja. Also es hatte keinen besonderen Geschmack. Also es hat schon, keine Ahnung, es ist ja gut, es ist lange her. Aber die Idee war schon, dass es einfach ganz normal schmeckt, wie braune Cola auch, aber halt durchsichtig ist. Ich glaube, ein Problem, was die hatten, meine ich mich jetzt so dunkel zu erinnern, und deswegen haben die das, glaube ich, auch dann irgendwann wieder oder nicht nur deswegen wahrscheinlich, aber das hat immer nach einer gewissen Zeit, vor allen Dingen in der Flasche, hat das so eine komisch gelbliche Farbe bekommen.
Ah, ja.
Also irgendwie ist das nie so richtig durchsichtig geblieben, so wie wenn du halt eine Sprite so ein halbes Jahr in der Sonne stehen lässt oder sowas, weißt du, dann kriegt die auch so ein bisschen komische Farbe. Und ich glaube, das war mit Crystal Pepsi auch. Aber ich fand die Idee einfach so mega geil, eine durchsichtige Cola zu machen.
Ja, stimmt. Schon. Ich würde sie gerne mal probieren.
Wir gucken, dass wir sie bekommen.
Boah, das ist sehr geil. Meinst du, die gibt es in New York, wenn wir da sind? Das
ja, bestimmt.
Boah, das hole ich mir.
Machen wir richtig schön Cola-Abend mit Crystal Cola. Schönes,
ja.
Das wäre richtig geil.
Besser als mit Crystal Meth, ne?
Ja, wenn es keine Crystal Cola gibt, dann halt Crystal Meth.
Ja, vielleicht wäre heute der Name auch irgendwie. Müssen
wir stimmt.
Ja. Oh, wei. Gut, das war 1992. Flo, du warst eine Bereicherung für diesen Podcast. Ab jetzt bitte immer. Ne? Mhm. Ab jetzt kannst du ja mitreden. Dann gehe ich jetzt mal wählen. Ne? Ich habe noch eine Stunde Zeit.
Ja.
Genau, wenn der Podcast rauskommt, werden wir wissen, wie es ausgegangen ist. Wir hoffen.
Vielleicht dürfen wir nächste Woche gar keinen Podcast mehr machen.
Ja.
Weil sie direkt so Dekrete unterschreiben. Heißt das so, Dekrete?
Naja, lass uns die Daumen drücken, dass es nicht ganz so schlimm wird.
Ja.
Ja.
Okay. Gut, Leute.
Cool. Ich danke euch.
Danke für die
Zeit. Schönen Sonntag noch und Tschaußen.
Bis dann.
Tschüss.